Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Ringelnatter ist eine Schlangenart, die in Deutschland am häufigsten vorkommt. Im Ausnahmefall kann eine Ringelnatter bis zu 2 Metern lang werden. Diese Information, liebe Gemeinde, habe ich im Internet gefunden. Und man kann jetzt, und vielleicht tut ihr das, mit den Schultern zucken und fragen, interessiert mich nicht, bis man den Schrei hört. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal durch den Garten gegangen seid, durch schon länger nicht gemähtes Gras, um etwas zum Komposthaufen zu bringen. Und völlig unvermutet bewegt sich da etwas vor euch, direkt vor den Füßen. Und da schlängelt sich etwas eilig davon, etwas sehr Langes, Dünnes. Und ihr versteht, das ist eine Schlange. Wahrscheinlich ist das dann nicht der Moment, in dem ihr daran denkt, dass Ringelnattern ja völlig harmlos sind, sondern das ist der Moment, in dem der Schrei zu hören ist. Manchmal scheucht man unvermutet eine Schlange auf im Garten und manchmal spricht Jesus völlig unvermutet von einer Schlange. Wir haben es eben gehört in Johannes 3, Vers 14 bis 21, da ist das der Fall. Jesus unterhält sich mit dem Pharisäer Nikodemus. Es geht gerade darum, dass der Mensch sich das Leben nicht selbst geben kann, sondern man bekommt das Leben geschenkt. Niemand kann irgendetwas selbst dazu tun. Niemand war bei der eigenen Zeugung schon dabei. Und das gilt auch vom neuen Leben. Niemand kann selbst etwas dazu tun, dass Gott neues Leben schenkt. Man kann es sich nicht verdienen. Man kann das ewige Leben, das Gott schenkt, nur annehmen. Also okay, an diesem Punkt sind die beiden gerade, Jesus und Nikodemus. Sie reden über die neue Geburt. Sie sprechen über das, was nur Gott tun kann. Sie führen ein theologisches und zugleich seelsorgerliches Gespräch darüber, wie ein Mensch aus Wasser und Geist neu geboren werden kann. Und Nikodemus fragt, und das ist eine völlig verständliche Frage, wie soll das gehen? Wie passiert das? Also was geht da vor sich, wenn Gott einen Menschen rettet? Und Jesus antwortet völlig überraschend. Er hält keinen systematisch-theologischen Vortrag über die Taufe, er fängt keine Erörterung über Soteriologie an, so nennen Theologen die Lehre darüber, wie genau die Erlösung der Menschen geschieht, sondern er erzählt eine uralte Geschichte. Eine Geschichte über Schlangen. Ich vermute, Nikodemus war genauso überrascht wie ihr. Wo kommen denn jetzt die Schlangen her? Also, ihr geht durchs Gras und scheucht eine Schlange auf. Wo kommt die her? Was hat die denn jetzt hier zu suchen? Wir sind gerade bei der Errettung aus Wasser und Geist und bei der neuen Geburt und auf einmal wird eine Schlange erhöht. Also, die Geschichte ist die. Die Hebräer sind auf dem Weg ins gelobte Land. Sie ziehen durch die Wüste und sie lassen keine Gefahr aus, die in der Wüste lauert. Hitze, Durst, Hunger, feindliche Völker, okay, das kennen wir alles. Aber da gibt es in 4. Mose 21 auch die Episode von den feurigen Schlangen, die auf einmal ins Lager der Hebräer eindringen und nicht nur Ekel und Schrecken verbreiten, sondern die auch ganz real etliche Menschen töten. Was tun? Naja, wie immer, sich bei Mose beschweren. Und Mose fragt Gott, was man jetzt machen kann und erhält die Anweisung, mache eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen wird und dann die erhöhte Schlange ansieht, wird überleben. Aber wir denken uns vielleicht, hä, was soll das denn jetzt? Aber so war es nun mal. Das war die Geschichte. Nikodemus als Pharisäer kannte sie selbstverständlich. Und so war es damals. Wer die Schlange angeschaut hat, hat überlebt. Die Frage heißt, wie kann ein Mensch das neue Leben mit Gott bekommen? Und Jesus sagt dazu, so wie die Menschen überlebt haben, die damals auf die Schlange geschaut haben, so werden jetzt die Menschen gerettet, die aufs Kreuz schauen. Also wenn wir nochmal genau nachlesen, Johannes 3, Vers 14 und 15, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Erhöht werden, das ist hier der Schlüsselbegriff. Dieses Wort steht im Johannesevangelium in absichtlicher Doppeldeutigkeit. Es steht für die Kreuzigung, weil damit gemeint ist, dass Jesus gekreuzigt wird und zugleich dabei erhöht. Also ganz wörtlich wird das Kreuz ja aufgerichtet. Wir haben es gesungen, das Kreuz ist aufgerichtet. Es wird also hochgezogen, aufgestellt, in diesem Sinne erhöht. Man muss sich so vorstellen, die Stangen des Kreuzes liegen zunächst auf dem Boden. Und wer gekreuzigt wird, muss sich darauf legen, wird angenagelt oder festgebunden und dann hochgezogen, bis das Kreuz steht. Und in diesem ganz wörtlichen Sinne des Wortes erhöhen geht es darum, dass man am Kreuz hochgezogen wird, nach oben gebracht, dass das Kreuz aufgestellt wird. Aber Erhöhung, darum geht es natürlich auch im übertragenen Sinn. Eine Erhöhung bedeutet eine Verherrlichung, die Übertragung von Würde. Jemand bekommt Erhabenheit verliehen. Und wir sagen zu Recht, am Kreuz sterben zu müssen, das ist doch eine Erniedrigung, genau die andere Richtung. Klar, Jesus wurde verspottet, grausam wie ein Verbrecher, so musste er sterben, herabgewürdigt. Aber wer verstanden hat, und darum geht's hier, wer verstanden hat, was da zugleich geschehen ist und warum das passieren musste und was in diesem Vorgang an geistlichem Inhalt passiert ist, erkennt auch, dass diese Erniedrigung zugleich und eben im theologischen Sinne vor allem eine Erhöhung war. Durch das Kreuz hat Jesus die Menschheit erlöst. Am Kreuz hat Jesus den Riss zwischen Mensch und Gott überwunden. Am Kreuz Jesu treffen sich Himmel und Erde. Am Kreuz hat Jesus die Brücke gebaut zwischen Mensch und Gott. Das Kreuz, so grausam es ist, es war nun mal die Art und Weise, durch die Jesus erhöht wurde. War der Ort, an dem seine göttliche Herrlichkeit offenbar wurde. Denn hier hat sich gezeigt, wie groß die Liebe Gottes zu den Menschen ist. Und im nächsten Vers heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diesen Vers, Johannes 3, Vers 16, den halten viele zu Recht für den zentralen und wichtigsten Vers der ganzen Bibel. Das Evangelium im Evangelium, der Kern zusammengefasst, worum es im christlichen Glauben geht. Gott liebt die Menschen und er kann nicht ansehen, wie sie alleine in ihr Unheil laufen. Deswegen kommt er selbst, damit sie nicht verloren gehen, sondern damit sie ewig leben. Das heißt, das Leben haben, das diesen Namen verdient, das vollständige, durch nichts eingeschränkte Leben. Und jetzt haben wir vielleicht die gleiche Frage wie Nikodemus damals. Wie bekomme ich dieses Leben? Wie schenkt Gott es mir? Wie geschieht das, dass ich etwas davon habe? Und die Antwort heißt, durch das Kreuz. Dieses Leben wird durch das Kreuz vermittelt. Durch diese besondere Art der Erhöhung. Gott tut alles für dich, auch wenn es ihn das Leben kostet. Dort am Kreuz, wenn du in das schmerzverzerrte Gesicht von Jesus blickst, dort siehst du das Angesicht Gottes. Dort siehst du, wie sehr Gott dich liebt und was er für dich zu tun bereit ist. Das ist der Punkt, was er für dich zu tun bereit ist, nämlich alles, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Aber warum so grausam? Warum so abstoßend? Und hier kommt die Schlange ins Spiel. Die grausame Schlange, die die Menschen gebissen hat, sodass sie sterben mussten. Die Schlange, die Furcht und Schrecken und Ekel verbreitet hat. Auf sie sollten die Hebräer in der Wüste schauen. Gerade auf sie sollten sich das Furchtbare vergegenwärtigen. Denn dann ist das Geheimnis passiert, dass aus dem Schrecken die Rettung gekommen ist. So war es in der uralten Geschichte. Wer die eherne Schlange sah, blieb leben. Wer den Blick erhob und auf die Schlange schaute, hatte das Leben. Aus dem Unheil ist das Heil entstanden. Aus dem Entsetzlichen ist die Hilfe gekommen. Gerade indem sie die Schlange angeschaut haben, ist das Heil gekommen. Also das war bei der Schlange in der Wüste so, aus dem Furchtbaren die Rettung. Und das war bei Jesus am Kreuz so. Schau auf das Kreuz, erheb deinen Blick hoch zum Kreuz, denn vom Kreuz kommt die Rettung. Unerklärlich, aber es war so, es ist so. Die Erlösung kommt vom Kreuz, so grausam und logisch unerklärlich es ist. Was guckst du? Das war früher mal eine erfolgreiche Fernsehsendung. Aber es ist weiterhin die entscheidende Frage. Wenn wir heute noch Jesus am Kreuz sehen, was siehst du da? Siehst du nur das Elend und die Grausamkeit? Oder siehst du die Erlösung? Das Kreuz ist beides. Das Kreuz symbolisiert das Unheil, die menschliche Grausamkeit, das Leid der Welt, die Unerforschlichkeit Gottes. Und das Kreuz steht für das Heil, für die Erhöhung Jesu, für das ewige Leben. Wenn ich im Religionsunterricht das Thema Tod und Auferstehung behandelt habe, dann war mir das immer das Wichtigste, was die Klassen lernen sollten. Das Kreuz ist ein Zeichen für das Leiden und den Tod von Jesus. Und es ist deswegen auch ein Zeichen für unser Leid und für unseren Tod und für unsere Trauer. All das ist im Kreuz aufgehoben, weil Jesus das selber kennt, weil er es selber durchgemacht hat. Und wer das in der Klassenarbeit geschrieben hat, hat die halbe Punktzahl bekommen. Weil die zweite Hälfte fehlt. Denn das Kreuz ist eben auch das Zeichen für die Auferstehung, ist auch das Zeichen für das Leben, das Zeichen für die Hoffnung. Deswegen stellen wir Kreuze auf den Gräbern auf, als Erinnerung daran, dass der Tod durch Jesus nicht mehr das letzte Wort hat. Das Zeichen für das Leid und zugleich das Zeichen für die Hoffnung und das Heil. Was guckst du? Was siehst du, wenn du die erhöhte Schlange siehst? Siehst du das Furchteinflößende oder auch die Rettung, die Gott schenkt, die er gerade dadurch schenkt? Was siehst du, wenn du auf das Kreuz schaust? Die Grausamkeit, den Tod oder dass gerade das überwunden ist, weil die Erhöhung beides bedeutet? Denn übrigens, wenn es heißt, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, dann bedeutet das gerade nicht, dass er jemand anders geschickt hat. Manche stellen sich das so vor, dass Gott der Vater im Himmel bleibt und sich die Füße hochlegt und jemand anders macht für ihn die Drecksarbeit. Nein, genauer gesagt müsste man auch übersetzen, Gott schickte nicht seinen einzigen Geborenen, sondern seinen einzigartigen, seinen völlig einzigartigen Sohn. Denn von allem kann Gott beliebig viel erschaffen. Dafür ist er Gott und der Schöpfer. Nur sein Sohn, der ist einzig und einzigartig und gibt nur einen, weil Gott der Vater und Gott der Sohn eins sind. Gott geht selbst, das wird hier gesagt. Nicht er legt die Füße hoch und schickt jemand anders, sondern er geht selbst, er gibt sich selbst. Und das ist das Wunder. Gott ist sich nicht zu schade, das menschliche Leben zu teilen und sogar den Tod auf sich zu nehmen. Da guckst du, weil du im Kreuz beides erkennen kannst, die eigenen Probleme und die Gnade Gottes. Wie gibt Gott uns das Leben, indem er selbst kommt? Das ist die Antwort. Das wollte Nikodemus wissen. Hoffentlich hat er es verstanden durch die Geschichte mit der Schlange. Gott kommt selbst und Gott kommt in dein Leben hinein. Das Schwierige trägt er selbst und die Erlösung vom Schwierigen bewirkt er selbst. Liebe Gemeinde, am Anfang stand der Schrei. Der Schrei, der ertönt, wenn man eine 2 Meter lange Ringelnatter im eigenen Garten vor den Füßen hat. Am Ende steht jetzt wieder ein Schrei. Jetzt ein wichtigerer, ein wesentlicher, jetzt ein weltverändernder Schrei. Der Schrei, den Jesus am Kreuz ausgestoßen hat. Es ist vollbracht. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, ist es vollbracht. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.